Christine, herzlich willkommen bei Horsefriend. Heute darf ich dich als meinen Gast haben und wir beide, ich erzähle das mal ganz kurz unseren Zuhörern, bevor ich das Wort an dich übergebe. Wir beide sind in Kontakt gekommen über den Online-Summit, den ich für Februar wieder organisiere. Ich habe nämlich gerne einen Sprecher dabei haben wollen, der sich gut in der Trust-Technik auskennt. Und dann haben James und Shelley mich ganz liebevoll an dich verwiesen und haben gesagt, das ist genau die Frau, die du suchst. Liebe Christine, wer ist denn die Frau, die ich suche oder die ich gesucht habe und gefunden habe?
Oh je, Selina, das ist eine lange Frage für eine halbe Stunde.
Wir fangen mal klein an.
Wir fangen ganz klein an. Ja, also ich bin die Christine Schickinger, ich bin aus München hier. Ich habe seit 25 Jahren Pferde, beziehungsweise habe mit einem angefangen, war irgendwann mal bei 3, inzwischen bin ich bei 2 wieder. Und ich habe meinen Weg in die Trust-Technik gefunden, erst um mit meinen eigenen Pferden zu arbeiten und war dann so begeistert, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe mich beworben bei der Shelley und bei James und habe dann vor 4 Jahren meine Ausbildung gemacht und bin nach wie vor super begeistert und bin jetzt auch Teil des Prüferteams von der Trust-Technik. Das heißt also Menschen und Freunde, die jetzt die Ausbildung machen, die laufen dann eventuell irgendwann mal durch meine Hände. Und außerdem bin ich jemand, der sehr, sehr gerne vor Publikum spricht. Und ich glaube, das war den beiden dann so, dass sie gesagt haben, ja, die könnte es vielleicht ganz gut sein für uns hier, um die Trust-Technik zu vertreten.
Ich habe ja ein bisschen mit der Shelley vorher gesprochen, bevor wir beide in Kontakt gekommen sind. Und Shelley ist ganz begeistert von deiner Arbeit. Und du bist ja nicht den ganz klassischen Pferdeweg gegangen. Du bist ja auch in unserer Runde eine derjenigen, die, wenn wir uns deine Biografie angucken, jetzt nicht so typisch aus der Reiterfamilie kommen und ganz gerade Trade-on da reingegangen sind, sondern dein Portfolio ist ja eigentlich viel größer aufgestellt. Magst du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich war als Kind ein paar Mal auf dem Pferd gesessen, aber als Kind hatte ich die Einstellung, wenn es zu schnell wird, steige ich freiwillig ab.
Kluges Kind, das hört sich sehr gut an.
Ja, weiß nicht. Also im Nachhinein gesehen würde ich mich heutzutage nicht mehr vom galoppierenden Pferd stürzen, aber damals habe ich das tatsächlich
gemacht. Hast du das gemacht? Ja. Wirklich, vom galoppierenden Pferd gestürzt?
Ja. Also es ist, ich kann mich an eine Reitstunde erinnern, da bin ich, glaube ich, 10-mal vom Pferd gefallen oder habe mich runterfallen lassen und die Pferde, auf die man mich gesetzt hat, sind immer kleiner geworden. Bin dann irgendwann war ich auf dem Machete. Und ein anderes Mädchen ist weinend abgestiegen, weil sie irgendwie gar nicht nachvollziehen konnte, was da passiert. Und ja, also das war wirklich, ich kann es jetzt auch schon fast nicht mehr nachvollziehen, wie das war. Und es ist für meine Eltern war Pferd und Reiten war einfach der totale Luxus. Also da war auch indiskutabel, das wäre überhaupt niemals zur Debatte gestanden, dass wir irgendwie ein Pferd haben oder dass ich ein Pferd haben könnte. Also ab und zu mal Reitstunden, das war das Höchste und eigentlich auch nur deswegen, weil meine Schulfreundin ein Pferd hatte und dann bin ich halt da ab und zu mal mitgefahren. Aber das war für mich einfach irgendwo, ja, immer sowas, was ich unbedingt machen hätte wollen, aber was viel zu weit weg war. Und dann im zarten Alter von Mitte 30, da habe ich dann durch wirklich, das kann ich gar nicht erzählen, weil das dauert dann noch länger, bin ich aufs Pferd gekommen. Und letztendlich eigentlich deswegen, weil wir in der Wohnung hier keine Hunde halten dürfen. Und ein Pferd steht ja im Stall und da kann ich dann schön mit dem Pferd dort sein. Und
super, das ist die logische Alternative zum Hund, finde ich auch.
Absolut, absolut die Alternative. Und Pferde waren immer schon für mich, also wie gesagt, das war mein Traum und ich hätte nie gedacht, dass es erreichbar wird. Und dann hatte ich also so diese erste Stute, meine Gio. Und die habe ich kennengelernt, da war sie 2, 2,5. Ich hatte keine Erfahrung und sie war jung und das ist also so die wunderbare Kombination, die man sich vorstellen kann. Und ich hatte damals aber schon eine Ausbilderin, die sehr alternativ gedacht hat. Also die nicht so den traditionellen Weg gegangen ist, sondern das war so teils Westernreiten, teils Chiron-Reiten, wo man also in diesem komischen Sitz überhalb des Sattels schwebt sozusagen. Und für mich war das aber super, weil ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Und für mich war das wirklich geeignet dann, dass ich so die Sicherheit aufbauen konnte und mit meinem kleinen Quarter-Pony, Quarter-Pferd, die ja nicht unbedingt immer die einfachste war, weil sie halt einen sehr eigenen Kopf hatte und weil sie sehr schnell war. Und so habe ich auch da meinen Weg mit ihr gefunden. Habe dann einiges mit ihr ausprobiert. Die Trainerin, die ist dann weggegangen. Dann kam eine andere. Dann kam jemand, der hat klassische Dressur unterrichtet an unserem Stall. Und ich habe immer geschaut, wer ist derjenige am Stall, dem ich den meisten Pferdeverstand zutraue. Und an den habe ich mich dann immer gewandt. Und so hat also mein Quarter Horse auch einen Barocksattel gehabt. Und wir haben dann ein paar Jahre klassische Dressur probiert, bis ich dann letztendlich mit ihr auf die Arbeitsreitweise des Westens gestoßen bin, auf die Buckaroos. Okay. Und das habe ich dann seitdem verfolgt und habe eben auch, um da nochmal den Kreis zu schließen, warum bin ich zur Trusttechnik gekommen? Ich habe auch ein Fohlen aus meiner Stute gezogen und die ist aber leider behindert zur Welt gekommen. Das heißt, die hat sich letztendlich immer so verhalten, wie sich ein Fohlen normalerweise nicht verhält.
Also, oh wow, erzähl mir was.
Ja, also das war sehr interessant. Zum Beispiel konnte ich am dritten Tag wollten wir sie gemeinsam auf eine Wiese führen. Und dann hat der Stallbesitzer, der selber auch gezüchtet hat und recht erfahren war mit Fohlen und Stuten, hat gesagt, na, das ist kein Problem, wir führen jetzt die Stute, wir führen die Chio in Richtung Wiese und das Fohlen, die Serena, die läuft dann nach. Ich bin dann dem Fohlen nachgelaufen.
Ja.
Und habe das Fohlen dann mitgeführt, weil die wäre also absolut, absolut irgendwo hingelaufen, nicht zur Mutter. Und das war auch immer, also die ist immer ihrer Mutter weggelaufen. Also die ist nur zu ihr, wenn sie Durst hatte. Und ansonsten hatte ich immer Stute an Fohlen, also niemals andersrum.
So ein kleiner Entdecker, hm?
Ja, also total, total. Und die war auch, also ich konnte nach 2 Wochen wieder anfangen zu reiten, weil die Serena, die hat das auch überhaupt nicht gekümmert. Wenn ihre Mama da nicht da war, dann war die trotzdem total entspannt. Das hat sich dann rausgestellt, das war, weil sie PSSM hat. Das ist ja so eine Stoffwechselkrankheit, die gerade bei Quarter Horses sehr verbreitet ist. Aber bei ihr ist es leider nicht nur körperlich gewesen, sondern eben auch mental, haben wir nach und nach immer mehr gemerkt. Also sie hat sich wirklich sehr, sehr anders verhalten immer. Ja, und dadurch habe ich irgendwo auch immer nach Dingen gesucht. Wie kann ich mit einem Pferd besser kommunizieren? Wie kann ich mit dem Problem auch fertig werden? Ich, die ja selber auch kaum Ahnung hatte, habe da natürlich mich versucht, immer weiterzubilden und Kurse zu machen, Ausbildungen zu machen. Ja, in dieser Arbeitsreitweise, da gibt es eben auch einen Trainer, darf man immer nicht sagen, ein Cowboy, mit dem wir arbeiten. Und der hat dann eben auch versucht, als die Serena 5-jährig war, sie zuzureiten. Das hat aber auch überhaupt nicht geklappt. Okay. Und ja, ich habe dann eben beschlossen, dass ich sie sozusagen auswildere. Also die steht in einer ähnlichen Umgebung wie deine Pferde jetzt.
Oh, spannend, ja.
Ja, und er freut sich dort eines schönen Lebens. Mhm. Ja, aber dadurch, dass ich immer so nach Pferdeinhalten gesucht habe, auch nach dem, was so an neuen Erkenntnissen da ist. Ich habe dann zum Teil auch Natural Horsemanship gemacht und habe halt immer geschaut, was gibt es an neuen Entwicklungen und was kann ich lernen, wie Pferde denken und wie Pferde sich verhalten. Und dann war ich auch sehr viel auf Facebook unterwegs und dann habe ich dort auf Facebook immer wieder Werbung bekommen. Von einem Mann, der auf eine Koppel geht, auf eine Weide und der setzt sich hin und nach kommen Pferde zu ihm und legen sich zu ihm. Und ich so, wow, was für ein Mensch. Diesen Mensch muss ich kennenlernen.
Ja.
Für mich war das einfach, das ist, der kann es halt. Der ist halt was ganz Besonderes und der das ist halt was Außergewöhnliches. Und den muss man mal kennenlernen, weil der ist einfach super. Und dann habe ich gemerkt, hey, wow, das kann man ja lernen.
Wow, ja. Yeah.
Das war für mich so unvorstellbar. Und dann habe ich mich da eben für diesen Kurs angemeldet, für diesen Videokurs, den man da machen kann, um mit seinen eigenen Tieren zu arbeiten. Und habe da eben angefangen mit meiner Stute Mit der Jungen dann schon gar nicht mehr so viel, weil die war da schon ausgebildet. Aber mit der älteren Stute habe ich dann angefangen zu üben. Und ich bin so ein Mensch, ich traue mir Dinge nicht immer sofort zu. Das heißt, ich stelle dann sehr viel in Frage und hinterfrage mich selber. Manchmal ist mir halt sowas passiert, dass ich dachte, ich habe dann mit meinem Pferd gearbeitet. Die stand neben mir, die hat schon so ein bisschen geschlafen, aber stand noch. Und dann dachte ich mir, Mist, es funktioniert nicht. Und dann schaue ich mich um und um mich rum liegen 5 andere Pferde. Das war wirklich so ja, also für mich dann auch wirklich so, dass nochmal diese Bestätigung, wow, weil ich war ja, wenn ich das noch dazu sagen kann, ich war ja wirklich jetzt kein Mensch, der irgendwie jeden Tag meditiert, in sich ruht und eine innere Mitte hat, zu der er immer zugreifen kann. Weil ich war damals in der Industrie, ich war in einem großen internationalen Konzern, relativ weit oben in der Führungsschicht. Und ich war jede Woche unterwegs und ich war, ja, wenn ich am Stall war, dann eigentlich auch oft unter Stress, weil ich halt wusste, ich muss das noch machen und andere Sachen warten. Und selbst ich habe durch diese Methode, durch diese Trust-Technik gelernt, dass ich mich so weit runterfahre und so ruhig werden kann, dass ich Pferde um mich herum hinlegen. Das war für mich einfach. Ja, das war wirklich. Also das war wirklich und das hat auch so das wurde das erste Mal passiert ist. Das hat auch wirklich mein Leben verändert, weil ich mir da hatte ich auch ja auf einmal so das Gefühl, hey, da steckt was drin, da kann ich auch was bewirken.
Jetzt bist du schon ziemlich vorangeprescht, ne? Hat das von Anfang an für dich geklappt? Oder vielleicht magst du einmal erzählen, was ist Trust-Technik überhaupt?
Also die Trust-Technik, wir schmunzeln immer so ein bisschen, weil wenn wir sagen, die Trust-Technik, wenn man erklärt, dann wir haben alle schon 100-mal unterschiedlich erklärt, was die Trust-Technik ist.
Okay, dann stelle ich die Frage anders. Was ist Trust-Technik für dich?
Für mich. Für mich ist die Trust-Technik eine wunderbare Möglichkeit, dass ich mein eigenes Energielevel, James nennt es Denklevel, steuern kann. Das heißt, dass ich in jeder Situation mein Denken verlangsamen kann, meinen Energielevel runterfahren kann und das natürlich immer im Hinblick darauf, dass ich das auch an Tiere weitergebe. Weil so eine Vorannahme der Trust-Technik ist, dass Tiere und Menschen Gefühle teilen oder dass Gefühle ansteckend sind. Das heißt, normalerweise ist es ja so, ich als Reiter, ich werde nervös, mein Pferd wird nervös, ich werde noch nervöser, wir machen dann so eine Art Konkurrenzkampf, wer ist am nervösesten von uns beiden. Und genauso funktioniert das mit der Trust-Technik jetzt in die andere Richtung. Weil ich als Mensch jetzt dieses Werkzeug habe, dass ich mich in meine innere Mitte bringe, in meine innere Ruhe bringe, kann ich diese Ruhe auf meine Tiere ausstrahlen. Das kann ich dann natürlich, da erzähle dann gleich auch noch, was für verschiedene Prinzipien es gibt. Was die Auswirkung dann aber ist, dass ich sozusagen zum Ruhepol werde für mein Tier, zum Fels in der Brandung. Und dass sie sich eben an mich wenden, wenn irgendein Problem ist. Dass ich nicht jetzt mit Druck irgendwie an irgendwelchen Dingen vorbeiführen muss, sondern dass ich einfach sagen kann, hey, es ist alles in Ordnung. Und ja, wenn es dir unheimlich ist, dann lass uns einfach hier nochmal warten, solange bis du in der Verfassung bist, dass du wieder einen Schritt weiter gehst. Das bildet natürlich ein ganz, ganz inniges Vertrauensverhältnis aus.
Das passt so ein bisschen mit meiner Idee von Leadership oder von Souveränität zusammen. Ich bin immer sehr, ich mag diese Dominanzidee im Zusammensein mit Pferden nicht, weil ich zumindest auch nicht erlebe, dass Pferde so miteinander umgehen. Und ich glaube immer, ich mag gerne daran glauben, dass derjenige, der die Situation gut im Überblick hat, dann auch so eine natürliche Souveränität bekommt und man sich da gerne daran orientiert und sagt, okay, hier kann ich jetzt auch gut mitgehen. Und solange du nicht sagst, dass es gruselig ist, dann gibt es auch keinen Grund zu sagen, hier ist es gruselig.
Ja.
Wusstest du, dass es dazu eine aktuelle Studienlage übrigens gibt? Jetzt tatsächlich sogar bewiesen.
Also ich habe gehört, dass diese Annahme, dass es eine Rangordnung bei den Pferden geben würde und dass es so eine Dominanz bei den Pferden geben würde, dass das letztendlich alles darauf beruht, dass man die Studien früher immer in, ja, eigentlich in Gefangenschaft durchgeführt genau, hat. Also ja. Immer in, wenn irgendwie die Ressourcen begrenzt sind und dass man halt jetzt merkt, wenn man die freilebenden Herden untersucht, dass es wirklich letztendlich ja immer mal jemand anders ist, der sagt, hey, wollen wir mal in Richtung Wasser gehen oder wollen wir mal in Richtung woanders hin? Ja, also ich finde es spannend, weil ich kenne die, kann die Studie jetzt nicht benennen, vielleicht hast du sie im Kopf.
Ich habe mich kürzlich mit Marc unterhalten, mit Marc Lubetzky, der die Wild Horses macht. Ich weiß nicht, sagt er das was? Ja. Mhm. Und da haben wir uns über Calming Signals unterhalten. Und dann sagte er, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich draußen bin, das sehe ich nicht. Ne? Mhm. Ich sehe keine Calming Signals. Und dann sagte seine Frau ganz ganz patent dazu, ja klar, die haben ja auch keinen Mensch und die haben ja auch keine Ressourcenbegrenzung. Mhm. Also genau das Thema, was du gerade aufgegriffen hast. Mhm. Aber das, worauf ich hinaus wollte, war, es gibt jetzt tatsächlich aktuell Versuche oder Studien dazu, wo genau diese Emotionsübertragung nachgewiesen wird. Erstmal von, also zuerst wurde sie nachgewiesen, jetzt von Pferd zu Pferd. Und jetzt sind sie gerade dabei, die Emotionsübertragung vom Pferd zum Mensch oder vom Mensch zum Pferd nachzuweisen. Und man geht davon aus, dass es einfach überlebensnotwendig ist für ein Herdentier, dass quasi die ganze Gruppe sich automatisch in eine Richtung bewegt, wenn Gefahr da ist, aber auch umgekehrt, ne, wenn Sicherheit da ist, dass sich alle dann gemeinsam irgendwie ablegen und sagen, jetzt ist ein guter Moment zu schlafen. Und das fand ich nochmal sehr, sehr spannend, denn das sind ja so, das war unser Gespräch, ich durfte ja ein bisschen mit dir arbeiten und das hat mir große Freude gemacht. Das ist ja genau das, was ich immer wieder erlebe oder auch immer wieder erlebt habe, wenn ich mit meinen Pferden draußen bin oder auch mit meinen Pferden in der Utmark draußen bin, dass diese Momente eben passieren und ich gar nicht genau sagen kann, wie passiert das denn, dass ich jetzt hier auf einmal auf dem Berg sitze und die ganze Herde liegt um mich rum. Oder auch umgekehrt, wie passiert das denn, dass die Gruppe liegt und ich komme da hin und kann rein und raus gehen, ohne dass sich am Energielevel was ändert. Da war für mich das kleine bisschen an Arbeit, was ich schon mit dir machen durfte, so ein ganz wichtiger Aha-Effekt, weil ich das Gefühl hatte, auf einmal bekommt man Werkzeug, um diese Momente reproduzierbar zu machen.
Ja.
Und das fand ich unheimlich spannend und das finde ich ist eigentlich ein tolles Werkzeug, was alle Reiter haben dürfen.
Ja, und es ist erstens, dass ich diese Situationen immer wieder erleben kann, reproduzieren kann, wie du sagst, und dass ich mich selber viel besser kennenlerne und dass ich meine Tiere auch viel besser kennenlerne. Weil das, was du natürlich schon machst, was wir auch ja gemerkt haben, du bist eine extrem gute Beobachterin. Du kannst extrem gut beobachten, wie deine Pferde sich verhalten, wie sie sich bewegen zueinander, wie sie kommunizieren miteinander. Ein Mensch wie ich, der nicht aus der Welt kommt, für mich ist das zum Teil, ja, das war, ich habe gesehen, das ist ein schwarzes Pferd und das ist ein Palomino, aber näher war da oftmals gar nicht drin. Und mit der Trust-Technik, dass man eben erstens, dass man diese Möglichkeit hat, so tolle Momente herzustellen, indem man sich selber in so einen speziellen Zustand begibt. Und das andere ist aber auch, dass man lernt, sehr, sehr genau zu beobachten, was da alles passiert bei dem Tier, was da alles passiert bei dem Pferd. Und das, finde ich, ist auch noch so eine Zusatzgeschichte, dass ich sage, ich sehe heute Dinge, die wären mir früher nie aufgefallen. Wie zum Beispiel, dass mir jetzt aufgefallen ist, dass sich meine Stute nicht hingelegt hat, 2 Tage lang. Und dann war die Osteopathin da und dann lag sie wieder. Und spannend. Solche Dinge wären mir nie aufgefallen früher.
Aber da glaube ich, wie soll ich sagen, ich glaube, manchmal ist es fast ein Vorteil, wenn man nicht aus dem Pferde-Background kommt. Denn zumindest bei mir ist das so, okay, ich hatte jetzt Glück, ich bin recht früh in der akademischen Reitkunst gelandet, aber ich erlebe ganz häufig, dass wenn ich mit Kunden arbeite, dass wir erstmal Bilder löschen müssen, die als normal angesehen werden oder auch von Schmerzverhalten, Stressverhalten, was als normal angesehen wird, erstmal sagen müssen, okay, da müssen wir vielleicht mal hingucken. Denn eigentlich sollte das so gar nicht sein. Und ich erlebe oft, dass, wenn ich zum Beispiel mit jungen Menschen arbeite und ihre Eltern dabei sind, ist das für die Eltern, die keine Pferdemenschen sind, überhaupt nicht normal. Sondern dass die darauf reagieren und sagen, irgendwie Irgendwie sieht das Pferd komisch aus, ne? Oder irgendwie ist hier, muss das denn so sein? Ist das denn so richtig? Während die jungen Leute oder die jungen Menschen, Mama, ehrlich, hast du doch einfach keine Ahnung. Mhm. Und ich glaube, es ist oft ein Vorteil, wenn wir nicht aus dem Pferdeturniersport oder zumindest Reitstallleben an sich kommen. Mhm. Wie war das für dich, deine ersten Schritte?
Ich glaube, ich bin durch Zufall in einen, ja, es war kein richtiger Reitstall. Das ist eine so eine Western Ranch gewesen, wo halt jemand war, der Pferde dort hatte, stehen hatte und Unterricht gegeben hat. Und die hatte eben schon so diesen alternativen Ansatz. Die hat also sehr stark hinterfragt, was in der Pferdewelt passiert und hat tatsächlich dann, also sie für sich hat damals diesen Weg des Chiron-Reitens gewählt, weil sie gesagt hat, das ist halt für das, was, wie sie es einschätzen kann, jetzt im Moment das Pferdefreundlichste. Deswegen war so diese Denkweise, in Richtung Pferd zu denken und vielleicht auch, weil ich ja schon erwachsen war, weil ich schon Mitte 30 war und auch jetzt nicht mehr, ich habe auch immer gesagt, ja, ich war mit meinem Pferd auch auf Turnieren, aber ich musste mich dort nicht beweisen, weil ich hatte meinen Job, ich hatte meinen Beruf, meine Anerkennung dort. Und mein Pferd war für mich einfach Reitzeit. Und ich dachte immer, mein Pferd wäre meine beste Freundin, beziehungsweise ich wäre die beste Freundin von meinem Pferd. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich alles gemacht habe, auch im besten Wissen und Gewissen.
Oh mein Gott, ich glaube, da gibt es keinen von uns, der sich nicht für irgendwas schämt. Oh ja, oh. Aber so wachsen wir, ne?
Ja, ja. Und sie sind ja so, also die sind, ein Pferd, das ist ja sowas von, die verzeihen ja fast alles. Vor allem, wenn sie merken, man meint es gut oder man bemüht sich zumindest, es gut zu machen. Ja.
Ich glaube, bei jedem Jungpferd, was ich wieder anfange, denke ich mir immer, oder auch wenn ich mit Schülern jetzt arbeite, dann denke ich mir ganz oft, was ich heute in 5 Minuten erkläre, da habe ich 10 Jahre für gebraucht, um herauszufinden, wie das gehen soll, ne? Um den Lernprozess kommen wir nicht drum herum. Ich denke, genauso wie du, wenn man das mit einer Gutmütigkeit macht und sagt, Mensch, ich tue jetzt mein Bestes im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, und ich denke auch immer, gut, ich bin kein Pferd. Ich habe viele andere menschliche Fremdsprachen gelernt und jetzt bin ich halt dabei, dass ich die Pferdesprache so gut wie geht mir aneigne, damit ich mich da auch verständigen kann, aber ich werde niemals Pferd werden. Ich werde niemals wirklich mich so verhalten können.
Nee, und ich glaube auch ganz ehrlich, unsere Pferde sind nicht so dumm, dass die nicht sehen, dass uns Ohren und ein Schwanz fehlen. Also ja. Das schaffen die. Da bin ich ganz zuversichtlich, das schaffen die. Ich würde noch mal einmal gerne dich so ein bisschen Richtung Trust-Technik lenken. Mhm. Ein Grund, warum Shelley dich so warm empfohlen hat, ist, dass du dich mit dem Thema Schlaf viel auseinandergesetzt hast.
Ja.
Pferde und Schlaf. Und das ist ja ein ganz wichtiges und ein ganz großes Thema. Und ich erlebe immer noch, oder ich als Therapeutin erlebe ich unheimlich viele Pferde, die sich eben nicht hinlegen, die nicht zum Schlafen kommen. Deswegen finde ich das Thema so unheimlich wichtig und würde mich freuen, wenn du mir ein bisschen was darüber erzählst.
Super gerne, ja. Ja, Trust-Technik und Schlaf ist ja letztendlich, hängt zusammen, weil, wie gesagt, wenn man Trust-Technik einmal gesehen hat, diese Werbung von James, wo er sich hinsetzt und die Pferde legen sich hin, also ist Trust-Technik für mich immer auch mit Schlafen verknüpft, weil wir eben als eine der wenigen eine Methode haben, die wirklich, wenn ich es konsequent mache, letztendlich dazu führt, dass ich ein gesundes Pferd oder eins, das zumindest die Fähigkeit hat, sich hinzulegen, irgendwann mal hinlegen wird und schlafen wird.
Okay, also Trust-Technik ist im Endeffekt das Werkzeug, was das Stresslevel levelt.
Genau.
Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig gesagt?
Genau.
Und wenn wir das Stresslevel runternehmen können, dann kommen wir auch wieder dazu, dass das Pferd sich hinlegen kann.
Genau, genau. Also es gibt ja viele Gründe, warum Pferde nicht schlafen. Also ich bin durch Zufall mehr oder weniger auf einen Vortrag von dem Dr. Joe Bertone gestoßen, der ja auch in der Konferenz mitmacht.
Ja, ja.
Und habe das gehört und habe mir gedacht, wow, das ist offensichtlich ein Thema, was er ja mit sehr viel Begeisterung rüberbringt und wo ich dann gemerkt habe, das ist ein Thema, wo ich als Pferde Halter noch nie mich damit wirklich auseinandergesetzt habe. Und habe dann angefangen, drüber zu lesen, Studien zu lesen und zu beobachten und mich dann auch mit Tierärzten zu unterhalten, mit Therapeuten zu unterhalten.
Ja.
Und alle sagen mir, es ist ein Riesenproblem.
Ein Riesenthema.
Mhm. Es ist ein Riesenthema und keiner ist sich dessen eigentlich bewusst. Keiner der Tierhalter ist sich eigentlich dessen bewusst. Und das geht sogar noch weiter. Ich habe dann mit einer Bekannten gesprochen, die hatte ein Pferd, die hat es jetzt verkauft und die hat meine Marketingunterlagen durchgeschaut. Und da habe ich ein Pferd drauf, das so in sternaler Lage, wie man sagt, also so mehr oder weniger aufrecht liegt, wo also der Körper sozusagen auf den Beinen liegt. Mhm. Und dann sagte sie zu mir, Christine, das ist gut, dass du dieses Bild gewählt hast, weil wenn das Pferd auf der Seite liegen würde, dann würde man meinen, es wäre tot.
Oh, wow.
Und da ist bei mir nochmal so ein Licht aufgegangen, wo ich mir dachte, hey, das ist ein Mensch, die hatte ein Pferd, die sollte eigentlich wissen, dass Pferde auf der Seite liegen schlafen müssen.
Das ist ganz viel Kraft in dieser Aussage, ne?
Ja.
Ja.
Und es ist, ich weiß nicht, bei dir kommen wahrscheinlich selten Besucher vorbei, aber unser Stall, der ist an einer kleinen Straße. Bei uns im Sommer kommen regelmäßig Fahrradfahrer vorbei und sagen, da hinten liegt ein Pferd, das schaut komisch aus, schauen Sie mal nach.
Und das schläft dann.
Und das schläft.
Das liegt einfach in Seitenlage und
genau,
schläft. Vielleicht müssen wir das einmal kurz erklären. Also es gibt zwei verschiedene Arten, in denen Pferde ruhen.
Mhm.
Und dass wir auch mit verschiedenen Entspannungsphasen verknüpfen können und verknüpfen müssen. Dann kennt man ja so landläufig, dass Pferde auch im Stehen schlafen können. Und vielleicht weiß der eine oder andere noch, dass die Patella des Pferdes, also die Kniescheibe des Pferdes, sich justieren kann. Dann blockiert, sodass das Pferd eben mit einem Bein steht und mit dem anderen Bein ruht und dann sich im Nackenband aufhängt und da eben in eine Ruheposition gehen kann. Das darf man aber nicht verwechseln mit Tiefschlaf. Christine, spring da mal rein. Du hast gerade schon von der sternalen Lage gesprochen.
Ja, genau. Also es ist so, dass Pferde im Gegensatz zu uns, die haben auch verschiedene Schlafstadien. Also das ist den Menschen gar nicht so unähnlich. Die haben ein paar Phasen anders als wir, aber letztendlich so, die haben etwas, was man vielleicht so als Leichtschlaf bezeichnen könnte, als Dösen. Und das ist im Stehen, da sinkt der Kopf dann nach unten und normalerweise würden sie sich dann schon hinlegen. Und
kann das jemand demonstrieren?
Hey, ja, super. Also das wäre
meine Tochter hat gerade das Einhorn gebracht. Genau.
Sehr gut. Das wäre ein Einhorn, das gerade döst.
Ja, genau.
Und dann würde es kurz bevor es dann richtig einschlafen würde, würde es nochmal kurz wach werden und sich umschauen. Das ist also so eine Spezialsache bei den Pferden. Bisschen anders als bei uns.
Und also einmal dann, checken, ob alles sicher ist quasi.
Genau. Ja. Und dann entscheidet sich's, wenn das Pferd wirklich gesund ist und sich sicher fühlt, was noch wichtiger ist fast, dann würde es sich schon hinlegen. Und zwar so, dass es tatsächlich so auf den Beinen liegt.
Genau, und dann würde es sich erst vorne ablegen, also vorne in die
genau,
Knie gehen.
In
Deutsch sagt man ja Karpalgelenk, in Skandinavien sagt man Vorderknie.
Ah,
mag ich total gerne. Deswegen komme ich jetzt aber immer mit den deutschen Begrifflichkeiten total durcheinander. Es würde also vorne im Karpalgelenk einkicken und das ist ganz wichtig. Ne? Wir sehen ja ganz viele Pferde, die immer wieder die Verletzungen hinten an den Sprunggelenken haben und die haben nämlich eigentlich ein Schlafproblem. Mhm. Die fallen nämlich dann irgendwann vor Erschöpfung um. Die würden also normalerweise vorne einkicken und dann die Hinterbeine unterm Bauch ziehen und dann kommen die in diese Bauchlage, in diese sternale Lage.
Genau. Und dann legen sie den Kopf meistens sogar noch so ein bisschen ab, dass sie also sich irgendwie abstützen.
Ist der sich so auch meistens, ich sehe es so oft, dass sie auf einem Bein dann liegen oder so über
oder
das Bein.
Oder so, genau.
Je nachdem, nach Händigkeit auch, auf welcher Seite sie liegen.
Und das wäre die Phase des Tiefschlafs oder man sagt auch des Non-REM-Schlafs. Und zum REM-Schlaf kommen wir gleich. Das ist also der Schlaf, der dann danach kommt. Und da legen sie sich auf die Seite. Weil in dem REM-Schlaf, der heißt so.
Sieht man das tote Einhorn?
Ja, super,
ja,
genau. Weil das ist nämlich der Schlaf mit dem Rapid Eye Movement, wo sich also die Augen schnell bewegen. Das heißt, beim Menschen weiß man, da träumt man in der Phase.
Und das sehen wir beim Pferd, können wir uns ja schlechter hinstellen und die Augenlider aufmachen und gucken, was passiert. Aber was wir alle sehen können, ist, dass wir ganz oft die Füße zucken zum Beispiel. Mhm.
Genau.
Dann sieht man, wie so ein kleines Pony, weil unsere Fohlen liegen ja, also die Fohlen oder die Jungpferde liegen ja verhältnismäßig viel mehr als die erwachsenen Pferde und halten auch bei jeder Möglichkeit ein Nickerchen. Wenn die anderen irgendwie gerade fressen, dann legen sie sich nochmal schnell hin und halten ein Nickerchen zwischendurch. Und dann sehen wir eben immer wieder diese zuckenden Füßchen. Genau. Und ganz häufig haben wir auch erlebe ich zumindest auch eine Lautuntermalung. Dann hört man, wie sie anfangen zu wiehern oder zu pusten. Also vielleicht ist es weit aus dem Fenster rausgelehnt, aber ich würde schon behaupten, die träumen genau.
Ja, gerade James sagt ja von sich, er ist wahrscheinlich der Mensch, der die meiste Zeit neben schlafenden Pferden verbracht hat. Also er würde auf jeden Fall sagen, die träumen in dem Fall.
Die träumen genauso, ja, das würde ich
auch
behaupten.
Natürlich, die Wissenschaft kann es nicht beweisen, weil das ist noch eine ganz andere Sache für sich. Also das ist ja zum Beispiel auch total spannend, dass es die ersten Untersuchungen zu Pferdeschlaf gibt es ja erst aus den 1970er Jahren. Vorher konnte man das gar nicht untersuchen. Und auch bei Menschen gibt es erst seit den 150er Jahren. Weil wie soll man denn rausfinden, was im Schlaf passiert, wenn man nicht, man muss hingehen und denjenigen aufwecken. Und beim Pferd nützt es ja dann auch nichts.
Ja,
und in dieser REM-Schlafphase, da ist eben was ganz Besonderes. Da wird sozusagen die Muskulatur vom Gehirn entkoppelt. Und die Muskulatur ist schlaff.
Das wusste ich auch noch nicht. Schön, danke.
Ja. Und deswegen müssen die auch in dem Zustand liegen, weil wenn die Muskulatur schlaff ist, dann ist da keine Spannung mehr da, die sie irgendwie aufrechthalten könnte.
Und dann macht es auch Sinn, dass genau diese Schlafphase so unglaublich wichtig ist für die Regeneration des Körpers.
Genau.
Das heißt, was passiert, wenn Pferde längere Zeit nicht in diese Tiefschlafphasen kommen?
Also die Folgen, die sind, und das ist auch etwas, was der Joe Bertoni dann auch in seinem Vortrag sehr, sehr genau und ganz toll erklärt. Die Folgen sind letztendlich die gleichen, wie wenn wir nicht genug geschlafen haben. Also das heißt, die Pferde, die sind total übermüdet und fallen dann, wenn sie irgendwie in eine Situation kommen, wo sie den Eindruck haben, da ist es einigermaßen sicher, da ist es einigermaßen ruhig, dann fallen sie halb um. Rappeln sich dann aber immer wieder schnell auf. Und was man aber auch merkt, das ist, dass sich die zum Teil vom Typ her verändern, dass sie also viel guckiger werden, viel schneller sich aufregen, viel schneller erschrecken auch, dass sie zum anderen eventuell träger werden. Also es kommt natürlich auch immer so auf den Charakter des Pferdes an. Die einen, die werden noch hibbeliger, die anderen, die werden einfach träge und wollen sich gar nicht so richtig bewegen. Und dann habe ich natürlich auch wirklich körperliche Folgen, dass die Pferde dann zum Teil wirklich im Stand umfallen und einschlafen sozusagen. Also das setzt dann diese REM-Schlafphase ein, bevor sie liegen und dadurch fallen sie dann, kippen sie dann so ein, knicken ein oder fallen dann eben hinten, wie du gesagt hast, auf die Sprunggelenke. Zum Teil fallen sie auch vorne, sieht man dann an den Fesselgelenken ganz oft Verletzungen. Und das ist eigentlich das, wo Menschen dann erst aufmerksam werden, wenn ihre Pferde also sozusagen Verletzungen haben davon, dass sie sich nicht hinlegen konnten oder nicht schlafen konnten. Und der Joe hat es auch super erforscht. Er sagt, es ist ungefähr so, Pferde können relativ lang kompensieren. Okay. Weil als Fluchttier ist ja auch klar, als Fluchttier möchte ich auch mal eine längere Strecke zurücklegen können. Also die können ungefähr 2 bis 4 Wochen kompensieren. Und dann fangen meistens diese Probleme an.
Weißt du, also was ich immer wieder erlebe, ist einmal, dass die Leute gar nicht, die Verbindung ist oft nicht da zwischen diesen Verletzungen, über die du gerade gesprochen hast, und mein Pferd legt sich ab. Das ist das eine, was ich oft erlebe. Und das andere, was ich oft erlebe, ist, dass wenn ich mit einem Pferd ich arbeite oft in der Reithalle mit Pferden, im therapeutischen Moment auch, und habe da, wenn wir ein zweites Pferd mitnehmen, dann sehe ich ganz oft, wie das andere Pferd dann irgendwann umfällt und mit quasi in diese Energie reingeht. Und da muss ich dann immer wieder die Besitzer zurückhalten und sagen, Mensch, also ja, schön, dass er sich jetzt hier entspannen kann, aber eigentlich sagt dein Pferd gerade, der hat keine Zeit zum Schlafen. Und das Zweite, was ich immer wieder erlebe, ist, dass mir die Pferde in der Therapie umfallen, dass die mir auf einmal vorne einknicken. Und auch da muss man sagen, okay, das ist jetzt nicht, weil ich so ein toller Therapeut bin, dass ich die Pferde in Tiefschlaf versetzen kann, sondern das eigentlich müssen wir umgekehrt denken und sagen, oh wow, der Kollege hat aber schon lange keinen Schlaf mehr abbekommen. Und ich erlebe das relativ häufig.
Also ich kann auch nur sagen, mit denen, ich beobachte selbst jetzt sehr viel, auch bei uns, wir haben nur einen kleinen Stall, aber es sind immerhin 30 Pferde, und beobachte so, wer legt wann und wie und wo. Und habe jetzt auch mit einigen eben Kollegen gesprochen und mit einigen Tierärzten gesprochen. Also eine sehr langjährige Tierärztin, die macht den Job seit 25 Jahren jetzt, die sagt, dass gerade in der Offenstallhaltung, so wie sie bei uns in Deutschland jetzt praktiziert wird, würde sie sofort unterschreiben, dass da in jeder Herde einige sind, die Schlafmangel haben.
Gerade in der Offenstallhaltung finde ich spannend.
Mhm. Ja, also da gibt's eben auch neuere Untersuchungen dazu. Es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass Pferde, die nachts aufgestallt sind, weniger Stresshormone in sich haben als Pferde, die immer draußen sind.
Da bin ich mir nicht sicher. Das glaube ich nicht. Also ich würde sie nur anders bewerten, denn das Cortisol-Level bei chronischem Stress wird ja runtergefahren. Mhm. Also die haben Cortisol gemessen und haben eben meiner Meinung nach, so wie ich die Studie lese, nicht in Betracht oder nicht mit in die Interpretation reingenommen, dass bei chronischem Stress. Ich habe tatsächlich oft auch erlebt, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Haltungsbedingungen gut oder schlecht sein können, vom Pferdetyp abhängig und je nachdem, wie es gemacht wird. Ich glaube nicht, dass Boxenhaltung immer schlecht ist und Offenstallhaltung immer gut. Das glaube ich nicht. Ja. Aber also ich finde diese Interpretation ganz interessant.
Ja, also es gibt jetzt auch eine noch neuere Studie, aber wie gesagt, ich merke mir immer die Titel nicht. Da war eben so eine Aussage, dass also in einer Herdenhaltung, Offenstallhaltung bräuchte man 28 Quadratmeter pro Pferd Liegefläche, dann schlafen sie wirklich so viel wie ein anderes Pferd.
Das ist ein interessanter Ansatz. Den Ansatz finde ich ganz interessant. Mhm. Und ich glaube, da geht es eigentlich darum, also wenn ich mal kurz den Faden weiterspinne, macht das total Sinn. Aber ich glaube, es geht eigentlich darum, dass grundsätzlich oder dass oft viele Pferde auf wenig Platz zusammen sind und dann wir ein hohes Stresslevel haben. Ich habe dieses Jahr das erste Mal und ich bin jetzt 40, ne? Ich habe seit 3 Tagen Pferde. Mhm. Ich habe auch schon seit 3 Tagen Pferde am Haus. Und dieses Jahr durfte ich das allererste Mal was ganz Spannendes erleben, da so typischer Frühlingstag, alle sind entspannt und liegen draußen zusammen auf der Weide. Und das, was ich da so Spannendes beobachten durfte, das habe ich vorher noch nie gesehen. Also was ich kenne ist, die Gruppe liegt über eine Fläche X verteilt. Mhm. Was ich noch nicht kannte war, die Gruppe von 7 Pferden lag auf einem Stück Wiese, das ungefähr so groß war wie eine Briefmarke. Zwar so, ne, ganz genau so zack, 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 einer nach dem anderen. Und dann ist zwischendurch einer aufgestanden, hat sich geschüttelt, ist was trinken gegangen, ist was essen gegangen. Die im Tiefschlaf waren, haben nochmal kurz den Kopf gehoben und geguckt. Und so, alles klar, mach weiter, ich lege mich wieder hin. Dann hat der einen Moment Wache gehalten. Und als er wieder müde wurde, ist er wieder in diese winzig kleine Gruppe, wo wirklich kaum Platz zwischen war, über die Pferdebeine der anderen gestiegen, hat sich zurück auf seinen Platz gelegt, dahingelegt und weitergeschlafen, ist der nächste aufgestanden und hat seine Routine gemacht. Und das fand ich unheimlich spannend. Also einmal diese Energie da zu erleben, wie die Pferde miteinander interagiert haben, diese Selbstverständlichkeit und dann aber auch dieses Zurück auf den Platz gehen, genau auf den Platz und auf keinen anderen. Und das ging 3-4 Stunden. Also ich habe dann, wenn ich bei uns auf der Terrasse sitze, dann sehe ich genau einen oder diesen Schlafplatz habe ich dann genau beobachten dürfen. Und dann saß ich da und habe mir mal meinen Kaffee getrunken, habe mir angeguckt, was da passiert und habe mich dann irgendwann zu meinen Pferden gelegt, weil ich es so schön fand. Das hat mich schon berührt oder das hat mich bewegt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, du hast jetzt so lange Pferde, aber diese Gruppendynamik, die durftest du noch nicht erleben.
Und die kann jetzt jemand, der seine Pferde nicht bei sich hat, wahrscheinlich auch nie erleben, weil lass es mir aus meinem Umfeld erzählen. Ich bin an diesen Stall gekommen, weil es geheißen hat, das ist eine stabile Herde. Das sind 18 Pferde und ich bin seit 2,5 Jahren da und es sind genau noch, glaube ich, 3 Pferde von Anfang da.
Wow.
Und das ist etwas, was halt dazu noch kommt, dass in diesen Stellen so viel Wechsel ist, dass da niemals irgendwie eine Ruhe reinkommt.
Also ich glaube, der Markt sagt, ein halbes Jahr dauert, bis die Pferde integriert sind. Ich würde aus meinem Erleben hier vor Ort sagen, es dauert ein Jahr, bis sie angekommen sind. So nach einem Jahr ist Ruhe drin. Und wir haben vier Hengste, drei Wallach zusammenstehen. Wir haben aber keine, also wir haben das Problem nicht. Wir haben das Problem auch mit der Hengsthaltung nicht. Im Gegenteil, die sind hochsozial und keine Stuten, das hilft natürlich auch. Aber wir haben da kein Problem mit. Aber wir sehen natürlich immer, dass wir haben dieses Jahr ein Pferd verloren. Meine Stute ist gestorben, haben ein Pferd verloren oder zwei Pferde eigentlich verloren. Und dann haben wir gesehen, in der Gruppe passiert was, ne? Aber in dem Moment war das ein festes Herdenmitglied, was eben immer da war, was gestorben ist. Ja. Und da haben wir eher so diesen Trauerprozess begleitet, als dass wir sagen konnten, wir hatten keinen Rangkämpfer oder so, sondern wir haben einfach gemerkt, der Gruppe geht es nicht gut. Ne? Und wir sehen immer noch, dass ihrem Weggefährten, ihrem Wallach, mit dem sie jetzt 12 Jahre zusammen war, der trauert. Also ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, aber wenn wir jetzt sagen, es dauert ein Jahr, bis sie ankommen, ich würde fast behaupten, es dauert wahrscheinlich auch ein Jahr, bis der Prozess der Trauer dann.
Und da können wir den Bogen schließen zur Trust-Technik, weil die Trust-Technik ein fantastisches Mittel ist, um bei Trauerverarbeitung zu helfen. Weil du mit der Trust-Technik letztendlich ja das Gefühl vermittelst, alles ist gut und du kannst in Frieden sein mit dem, was gerade ist. Und mit der Trust-Technik führen wir sie ja in einen Zustand, wo sie Sorgen loslassen können, wo sie Traumata loslassen können. Und das geht tatsächlich, das hilft unheimlich. Also da kann ganz viel Heilung passieren.
Das finde ich einen ganz schönen Gedanken, dass wir damit bewusst in die Heilung gehen können. Magst du vielleicht noch ein Erlebnis mit uns teilen, dass du mit der Trust-Technik oder mit einem Pferd in dem Zusammenhang teilen durftest?
Oh, das ist schwierig, weil es ist jeder Moment, wo ich diese Verbindung eingehe, ist was ganz Besonderes. Ich kann gar nicht sagen, dass es so das eine Erlebnis gibt, was da irgendwie hervorsticht. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich so den Eindruck habe, ich kann diese Ruhe ausstrahlen und die Ruhe kommt an bei meinem Gegenüber. Und das kommt an bei einem Pferd, das ich noch nie gesehen habe und wo ich jetzt gerade dazugekommen bin und mit dem ich gerade mal 2, 3, 5 Minuten arbeite. Und ich kann da schon eine Veränderung spüren. Das sind für mich wirklich jedes Mal so ein Moment, wo ich mir denke, wow, was passiert da eigentlich und wie schön? Und vor allem auch, wie du vorher gesagt hast, wie schön, weil ich weiß, es wird passieren. Und ich weiß, es ist dieses Gefühl, stellt sich immer ein. Und das, glaube ich, ist das, was mich so fasziniert auch. Es ist nicht irgendwie, weil ich jetzt da stand und da hat sich ein Pferd hingelegt oder dass ein Pferd mir folgt oder dass ein Pferd irgendwie zu mir kommt und sich freut, wenn ich komme. Oder was mir letztens passiert ist, was vielleicht schon auch sowas ist, dass meine Stute, die hat mit mir auf der Koppel gewartet, obwohl alle anderen Richtung Stall galoppiert sind und ist mit mir langsam im Schritt zurückgegangen. Das sind Dinge natürlich, die sind ganz wunderbar und traumhaft. Und letztendlich ist es jedes Mal so dieses, wow, wie toll, dass diese Verbindung auf so einer ganz anderen Ebene passieren kann und so schnell passieren kann. Und wie dankbar diese Tiere sind, gerade unsere Pferde, wenn da irgendjemand mal ist und ihnen zuhört.
Schön. Ja. Ich glaube, das ist bei den Menschen nicht sehr viel anders als bei Pferden. Ich habe manchmal das Gefühl, wir kommen da fast so in so heilige Momente rein, ne? Wenn wir da irgendwie anfangen, miteinander oder einander zuzuhören, egal ob Pferd oder Mensch. Liebe Christine, danke fürs Gespräch heute.
Danke dir, liebe Selina.
Ich freue mich darauf, mit dir noch ganz privat ein kleines bisschen zu arbeiten an der einen oder anderen Stelle. Und alle, die mehr über dich erfahren möchten, wo findet man dich?
Man findet mich auf Facebook und auf Instagram einfach unter meinem Namen, Christine Schickinger. Und auch meine Webseite heißt so christine-schickinger.de.
Also die verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Super.
Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, meldet euch mal bei der Christine. Die macht auch tollen Online-Unterricht, den darf ich nämlich auch gerade genießen aus Norwegen. Und das ist eine fantastische Arbeit, eine ganz spannende, fantastische Arbeit. die ich eben nur wärmstens ins Herz legen.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir für das Gespräch heute und ich freue mich darauf, wenn wir mehr von dir hören. Bald.
Bis bald. Danke.